Am 14.11.23 schrieb die Computerbild: Übernehmen Maschinen die Kontrolle über die Menschheit? Was nach Science Fiction klingt, könnte einem KI-Experten zufolge in wenigen Jahren Realität werden. Goertzels Einschätzung zufolge könnte dieser Moment schon in 3 bis 8 Jahren erreicht sein. Künstliche Intelligenzen wären demnach spätestens 2031 weit genug entwickelt, um sich selbst fortgehend zu verbessern und eigenständig neue Dinge zu erfinden. Ein Zustand, der auch als technologische Singularität bezeichnet wird. Dem Menschen könnten KI-Systeme dann die Kontrolle entziehen. Zitat Ende. Wenn etwas Erschaffenes die Kontrolle über den Schöpfer erlangt, dann ist das ein Schreckensszenario für uns Menschen, nicht wahr? Dabei erkennt die Menschheit aber nicht, dass sie genau das gegen ihren Schöpfer anstrebt. Seit dem Sündenfall im Garten Eden sind die Geschöpfe Gottes darum bemüht, ihr eigener Herr zu sein, sich selbst zu verwirklichen, selbstbestimmt zu leben und Gottes souveräne Herrschaft zu leugnen. Und durch das humanistische Weltbild glauben sogar viele Christen, Gott wäre in seinem Handeln von ihrem freien Willen zumindest teilweise abhängig. Ja, wir befinden uns ja gerade in der ganzen Erzählung der Gefangennahme Jesu, des Verhörs, der Verurteilung. Und wie schon angekündigt, befindet sich Jesus jetzt vor Pilatus. Und wenn wir so diese Gefangennahme Jesu und das Verhör, die Verurteilung, die Kreuzigung Jesu betrachten, dann könnte tatsächlich so dieser Eindruck entstehen, dass Gottes Geschöpf es geschafft hat, die Kontrolle über Gott erlangt zu haben. Sie, das Geschöpf, kreuzigt ihren Schöpfer. Und Johannes geht es eben in seinem Evangelium vor allen Dingen darum, das zu berichten. Es ist ja das älteste oder das jüngste Evangelium, das zuletzt geschrieben wurde, das zu berichten, was zum Glauben an Jesus und seinem Reich führt. Sein Evangelium zeigt Details auf, die vor allem eines klarstellen sollen. Zu jeder Zeit bestimmte Gott das Geschehen und bewies das in dem Erlösungswerk Jesu. Das heißt, das Erlösungswerk Jesu ist der Beweis der Souveränität Gottes. Und wie auch schon Dennis sagte, das scheint irgendwie ein Paradox zu sein. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns damit intensiver auseinandersetzen. Was war Gottes Plan? Warum geschieht der ganze Ablauf der Kreuzigung so, wie er geschieht? Aber zunächst ein kleiner Rückblick, weil wir dieses ganze Geschehen in mehrere Predigten aufgeteilt haben. Schauen wir uns, bevor wir zum Predigttext kommen, noch mal kurz an, was vorher geschah. Johannes berichtet uns in Kapitel 18, wie ein Trupp römischer Soldaten und jüdischer Männer der Tempelwache zu dem Aufenthaltsort Jesu kommen, um ihn bei Nacht, also möglichst unauffällig, festzunehmen. Und hier weist Johannes schon mal in Vers 4 darauf hin, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Und er ging ihnen entgegen. Und dann geschieht etwas Gewaltiges. Was soll ich vorstellen? Da steht so ein Mann, Jesus. Er war ein Mensch, wie wir auch. Er war nicht besonders groß, hatte keinen Heiligenschein oder irgendwas dergleichen. Und dieser Mann geht an den Eingang dieses Gartens, in dem er sich aufgehalten hat. Und es kommt so eine ganze Schar bewaffneter Männer auf ihn zu. Und jetzt zeigt uns Johannes, wie Jesus die Kontrolle über seine eigene Verhaftung übernimmt. Das klingt seltsam, nicht wahr? Die Kontrolle über die eigene Verhaftung zu übernehmen. Aber Jesus fragt sie, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Er sagt, ich bin's. Und in dem Moment weichen sie zurück, fallen kraftlos zu Boden. Das waren kampferprobte Männer. Und indem sie zu Boden fallen, wenn man sich das Bild vorstellt, so wie untergebene Knechte vor ihrem König niederfallen, fallen diese Soldaten vor ihm nieder. Und er wiederholt die Frage, wen sucht ihr? Man kann sich vorstellen, so mit zitternder Stimme, Jesus von Nazareth. Er sagte, hier, wenn ihr mich sucht, dann nehmt mich. Lasst diese, meine Jünger, aber gehen. Wie souverän. Und Johannes legt hier die Betonung darauf. Hier wird niemand überwältigt. Hier gibt sich jemand freiwillig in die Hände seiner Feinde. Und selbst als Petrus dann das Schwert zückt, um seinen Herrn zu verteidigen, gebietet Jesus ihm Einhalt und sagt, strecke das Schwert wieder in die Scheide, lass es gut sein. Sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? In Johannes 10, wenn wir die Verse 17 bis 18 lesen, hatte Jesus seine Jünger schon eigentlich damit konfrontiert. Und er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und in dem anschließenden Verhör durch die religiöse Führung der Juden zeigt sich, dass diese nichts gegen ihn in der Hand haben. Als sie ihn durch die Fragen über seine Lehre und auch seine Jünger in die Enge treiben wollen, weist Jesus darauf hin, dass er im Gegensatz zu ihnen nichts im Verborgenen gesagt oder getan hat. Er sagt, ich bin öffentlich aufgetreten in den Tempeln. Fragt diejenigen, die dabei waren, fragt sie, ob ich irgendwas getan oder gesagt habe, was der Anklage würdig wäre. Ja, Jesus wird sogar im Laufe des Verhörs vom Angeklagten zum Richter. Nämlich, als ein Diener des Hohen Priesters ihm ins Gesicht schlägt, eine Geste der Entehrung, weil er meint, dass Jesus sich respektlos gegenüber dem Hohen Priester verhalten hat. Und Jesus sagt dann, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes ist, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Wir sehen, Jesus behält die Ruhe, Jesus behält die Kontrolle. Und auch hier in diesem Moment weist er auf das hin, was richtig ist und deckt das, was falsch ist, auf. Ziel der religiösen Führung der Pharisäer und des Hohenpriesters war es, Jesus aus der Welt zu schaffen. Und die Frage stellt sich natürlich, warum war er ihnen so ein Dorn im Auge? Es gab zu der Zeit viele, die sich als Führer sozusagen da verkauft hatten und auch Menschen um sich geschart hatten. Das war kein Einzelfall mit Jesus. Aber warum waren sie gerade auf Jesus so wütend, dass sie ihn umbringen wollten? Wenn wir das ganze Johannesevangelium lesen, erleben wir, wie oft Jesus sie ihrer Ungerechtigkeit, Unaufrichtigkeit und Selbstgerechtigkeit überführt. Das war das Problem. Er überführt sie ihrer Sünde. Das Licht trifft auf die religiös verkleidete Finsternis. Und deshalb muss Jesus aus dem Weg geschafft werden. Für die Todesstrafe musste aber entweder ein Kapitalverbrechen nachgewiesen werden oder der Tempel musste geschändet worden sein. Bei der Tempelschändung durften die jüdischen Führer das Todesurteil selbst vollstrecken. Bei einem Kapitalverbrechen war es ihnen allerdings nicht gestattet. Da mussten sie dann auf den Urteilsspruch des römischen Statthalters warten. Das war dann entscheidend. Dann waren sie von dem römischen Statthalter abhängig. Und daher versuchte, das lesen wir in den anderen Evangelien, zunächst der Hohe Rat, falsche Zeugen aufzubringen. Wir können das zum Beispiel in Matthäus 26 lesen. Falsche Zeugen aufzubringen, die beweisen sollten oder bezeugen sollten, dass Jesus den Tempel geschändet hat. Aber diese ganzen falschen Zeugen konnten keine eindeutigen Beweise vorlegen. Und somit blieb nur eines übrig, dass sie eben auf ein Kapitalverbrechen hin Jesus verurteilen wollten. Und in dem Verhör, da bestätigt Jesus auf die Frage des hohen Priesters, dass er Gottes Sohn, also der Christus ist. Und da sieht der Hohe Rat jetzt die Chance, damit bei dem römischen Statthalter Pilatus durchzukommen. Denn der Messias oder der Christus wird in den Propheten auch gleichzeitig als ein König beschrieben. Ganz deutlich wird das, übrigens ein herrlicher Text, in Jesaja 9, Vers 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Diese Schrift kannten die Pharisäer. Und sie haben sich überlegt, okay, hier können wir ansetzen. Wenn er sich als Messias bezeichnet, dann bezeichnet er sich auch als König. Und wenn sich jemand als König der Juden ausruft, ist er eine Gefahr für das Römische Reich. So können wir ihn kriegen. Und mit diesem Urteil, hier behauptet jemand, der König der Juden zu sein und sich quasi somit gegen den Kaiser stellt, führen sie ihn ab nach Pilatus. Und hier setzt jetzt unser Predigttext ein. Lasst uns lesen Johannes 18, die Verse 28 bis 38. Johannes 18, 28 bis 38a. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber frühmorgens. Sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen könnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Könnt ihr auch so betonen, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr, du lässt uns hineinblicken in das, was damals geschah, als du als Verurteilter vor deinem Geschöpf standst. Bitte lass uns heute erkennen, was du uns durch diese Begebenheit sagen möchtest. Und zeige uns, Herr, dass du der wahre König bist und wie wir vor dir stehen und dass wir dich eben mit unserem ganzen Leben anbeten und dich verherrlichen als unseren König. Schenke mir Weisheit, den Worten rechterweise auszulegen und bewege es in unseren Herzen. Amen. Ich habe die Predigt in drei Punkte unterteilt. Der erste Punkt lautet Machtspiele der Finsternis. Der zweite, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Und der dritte, Wahrheit. Kommen wir zum ersten Punkt, Machtspiele der Finsternis. Das sind die Verse 28 bis 32. Pilatus war bei den Juden verhasst. Und er hasste die Juden ebenfalls. Auch galt Pilatus als moralisch schwach und wankelmütig. Und wie viele seiner Artgenossen versuchte er, seine Schwächen durch Sturheit und Brutalität zu verbergen. Aufstände wurden blutig und grausam niedergeschlagen, unverhältnismäßig hart. Und es gab daher keine Sympathie zwischen der jüdischen Führung und Pilatus. Aber was uns im Laufe der ganzen Verurteilung Jesu auffällt, dass sich in diesem Punkt diese beiden eigentlich verfeindeten Gruppen zusammentun. Denn sie werden beide von dem Reich des Teufels, der Finsternis, regiert. Und deshalb zieht der Teufel die Seinen hier zusammen, um gegen Jesus anzukämpfen. Und wie tief die Finsternis in den Herzen der nach außen hin sehr frommen Juden war, zeigt der Vers 28. Nach der Mischna, das ist im jüdischen Gesetzbuch, wurde jeder unrein, der in das Haus eines Heiden ging. Da steht jetzt nicht in den Gesetzen, die Gott Mose gegeben hat. Das haben die Pharisäer schon dort in ihren ganzen Reinheitsvorschriften dort dazu geschrieben. Und von daher heißt es, sie gingen nicht in das Haus des Pilatus, sondern in das Prätorium, sondern blieben draußen stehen, damit sie sich nicht verunreinigen. Und dass sie am Passamahl teilnehmen. Wenn wir darüber nachdenken, welche Bedeutung das Passafest, das Passamahl hatte, dann ist das wirklich eine Ironie. Mit reinen Händen liefern sie einen unschuldigen Menschen, einem Heiden aus, der sie zum Tode verurteilen soll. Es ist grausam, wenn man einfach sieht, wie eine falsche Frömmigkeit, eine Religiosität so von Bosheit durchtrieben sein kann. Die Juden hatten wohl gehofft, dass Pilatus ihr Urteil einfach übernehmen und Jesus zum Tode verurteilen würde. Sie hatten ja mit dem Hohen Rat schon beschlossen, dass er des Todes würdig ist, dass er das Todesurteil verdient hat. Man kann davon ausgehen, dass sie dieses Urteil Pilatus schon unterbreitet haben. Und ihre Hoffnung war, dass er jetzt nicht nochmal sein eigenes Verhör aufzieht, sondern es einfach nur quasi unterschreibt und sie damit ihren Willen bekommen. Aber Pilatus war zum einen bedacht, seine Macht gegenüber den Juden auszuspielen, quasi zu zeigen, wer hier das letzte Wort zu sagen hat. Und wohl auch skeptisch, warum die Juden diesmal so treu einen Aufrührer ausliefern. Ich dachte, wieso sind die jetzt so darum bemüht, dass jeder, der dem Römischen Reich gefährlich werden kann, beseitigt wird. Und von daher reagieren ja die Juden so verärgert auf die Frage des Pilatus, was sie denn gegen Jesus vorzubringen haben. Nach dem Motto, wir haben es dir doch schon gesagt. Und diese Antwort von ihnen lautet, wäre er kein Übeltäter, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Obwohl sie keine Schuld, nichts Übles Jesus nachweisen konnten. Aber in dieser Frage des Pilatus, was habt ihr gegen Jesus vorzubringen? Diese Frage richtet sich auch an jeden Menschen, auch heute noch. An jeden Menschen, der Jesus ablehnt. Welche Anklage, lieber Mensch, bringst du gegen Jesus vor? Was ist der Grund deiner Auflehnung gegen deinen Schöpfer? Wäschst auch du deine Hände in Unschuld und machst Gott verantwortlich für die Folgen deiner Sünde, für das, was alles so schief läuft in deinem Leben? Wir erleben jetzt, wie Misstrauen und Machtspiele die weitere Verhandlung bestimmen. Es ist quasi so ein bisschen ein Ringen darum, wer hat hier das Sagen zwischen diesen beiden Herrschaften. Und Pilatus scheint zu ahnen, dass der Hass der Juden auf Jesus eigentlich religiöser Natur ist. Und deshalb fordert er sie jetzt auf, diese für ihn unwichtige Angelegenheit selber zu klären. Wohlwissend, dass sie Jesus aber nicht zum Tode verurteilen dürfen. Das heißt, er hält sie hin und zeigt ihnen immer wieder, dass sie die Besiegten sind, dass sie eigentlich hier nicht das letzte Wort zu sagen haben. Obwohl beide Parteien ihre eigenen Interessen verfolgen, verweist der Evangelist Johannes aber darauf, dass hier, und das ist wichtig zu sehen, Gottes Plan verwirklicht wird. Also sie hätten ja jetzt auch sagen können, okay, wenn wir ihn eben nicht zum Tode verurteilen können, dann ihm ein anderes Urteil. Aber dass Jesus gekreuzigt wird und zum Tode verurteilt wird, musste auch geschehen. Es war Plan Gottes. Und Jesus deutet es mehrmals an, dass er am Ende seines Lebens erhöht wird, wie er das bezeichnet. Wir können das lesen in Johannes 3, 14 oder auch in Johannes 12, die Verse 32 bis 33. Die Erhöhung, wie Jesus seinen Kreuzestod nennt, hat eine mehrschichtige Bedeutung. Erst muss gesehen werden, wer am Kreuz erhöht wurde. Das war ja ein Balken mit einem Querbalken, der dann auch wirklich so hoch war, dass von Weitem zu sehen war, wer daran hing, der galt als verflucht. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Und jeder Mensch, der gegen Gott sündigt, ist ebenfalls verflucht und hat damit sein Todesurteil unterschrieben. Und deshalb kam Jesus als Mensch in unsere Welt und nahm diesen Fluch, diesen unseren Fluch, den wir durch die Sünde erlangt haben, auf sich. Und er wurde an unserer Stelle zum Tode verurteilt. Er wurde an unserer Stelle ans Holz genagelt, damit wir durch seine Gerechtigkeit das Privileg des Lebens erhalten. Um es in biblischer Sprache zu formulieren, er nahm unsere verunreinigten Kleider und gab uns sein unbeflecktes Kleid der Gerechtigkeit. Jesaja 53, es ist jetzt ein längerer Text, den wir jetzt nicht lesen werden, aber ich finde, es ist eines der treffendsten Kapitel, die genau dieses Bild nochmal unterstreichen und unterstreicht und beschreibt. Dort am Kreuz, erhöht, hing aber auch tatsächlich der König der Juden, den die meisten von ihnen aber verwarfen, da sie ihr eigener König sein wollten und da sie auch eine eigene Vorstellung von ihrem König hatten, was zur Folge hatte, dass sie unter dem Fluch der Sünde des Todes blieben, was auch heute noch so ist. Wer Jesus nicht als seinen König anerkennt, auf dem bleibt der Fluch des Todes. Und nachdem Jesus das Opfer am Kreuz vollbracht hatte, wurde er nach seiner Auferstehung wieder zu seinem Vater in den Himmel aufgenommen, also erhöht und regiert dort erhöht, jetzt als König, der Tod und Teufel überwunden hat. Und wir werden das im Laufe der Predigtreihe noch detaillierter betrachten. Das ist jetzt heute eben nicht der Predigtext. Aber wir sehen einfach, dieses Erhöhtsein hat gleich mehrere Bedeutungen oder weist auf mehreres hin. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Verse 33 bis 36. Nach dem Schlagabtausch mit den Juden geht Pilatus wieder in das Prätorium und beginnt jetzt mit der Vernehmung Jesu. Wohl eher verächtlich fragt er Jesus: Bist du der König der Juden? Und Jesus, der das Herz des Pilatus wohl kennt, geht auf die Frage ein, indem er Pilatus mit einer Gegenfrage herausfordert. Sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Oder anders formuliert, fragst du, weil du ernsthaft daran interessiert bist? Oder greifst du lediglich die Beschuldigung auf, die die Juden dir vorgetragen haben? Und Pilatus macht sofort klar, dass er kein Jude ist und daher auch nicht ernsthaft an dem König der Juden interessiert ist. Er möchte wissen, was Jesus getan hat, dass die jüdische Führung und ihre Getreuen so versessen sind, ihn aus der Welt zu schaffen. Das ist das, was ihn interessiert. Und diese Frage gibt Jesus jetzt die Gelegenheit, von dem Reich Gottes zu zeugen. Er beweist zunächst einmal Pilatus, dass er zu keiner Zeit eine politische Herrschaft in dieser Welt angestrebt hat. Wäre das nämlich der Fall, so wie Jesus es ihm auch beweist, dann hätten seine Anhänger bis aufs Blut für ihn gekämpft. Und selbst die Soldaten des Pilatus haben es erlebt, wie Jesus einem Petrus, der schon anfing, genau das zu tun, Einhalt gebot und ihm nicht erlaubte, mit Waffen und Gewalt ihn zu verteidigen oder für ihn sich einzusetzen. Sein Reich, Jesu Reich, ist nicht von dieser Welt. Oder anders ausgedrückt, sein Reich richtet sich nicht nach den Prinzipien der durch Sünde verdorbenen Welt. Hier heißt es nicht, sein Reich ist nicht in dieser Welt, sondern aus dieser Welt. Es ist hier wichtig zu beachten, dass hier eben nicht gemeint ist, das Reich Gottes hat mit uns hier oder mit der Erde, auf der wir leben, nichts zu tun. Aber es hat nichts mit den Prinzipien dieser sündigen Welt gemeinsam. Das Reich Gottes richtet sich nach den Prinzipien der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. In dem Reich Jesu herrscht echte Freiheit, eine Freiheit von dem Urteil der Sünde und dem daraus resultierenden ewigen Tod. Diese Freiheit führt zu einem gemeinsamen Ziel aller, die diesem Reich angehören, die Verherrlichung und Anbetung des wahren Gottes und Königs. Und wenn wir das so gegenüberhalten, dann sehen wir, dass es das komplette Gegenstück ist zum Reich dieser Welt. Das Reich Jesu ist das komplette Gegenstück zu dem Reich dieser Welt oder aus dieser Welt, das Pilatus sehr gut bekannt war. Ich möchte uns an dieser Stelle einige Fragen stellen. In welchem der beiden Reiche, wir haben uns jetzt zwei Reiche vorgestellt bekommen, in welchem der beiden Reiche bist du Bürger? In welchem der beiden Reiche hast du dein Zuhause? Ist Jesus dein Herr und König? Richtest du dich nach den Prinzipien dieses Königs oder nach den Prinzipien des Reiches dieser Welt? Ist es dein aufrichtiges Ziel, in allem, was du tust, Gott, deinem König, zu verherrlichen und anzubeten? Der Text stellt uns vor diese Fragen, so wie damals Pilatus eben auch vor diesen Fragen indirekt stand. Ich komme zum letzten Punkt, Wahrheit. Die Verse 37 bis 38a. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Pilatus, er versteht im Laufe des Verhörs, dass der Hohe Rat Jesus mit einer Halbwahrheit, Pilatus dazu, mit einer Halbwahrheit dazu bringen wollte, Jesus eines Kapitalverbrechens schuldig zu sprechen und ihn zum Tode zu verurteilen. In dem, was Jesus von sich selbst hier bezeugt, merkt Pilatus, hier hat sich keiner zum irdischen König gemacht. Hier liegt ein Vorwand vor, der nicht berechtigt ist. Nein, Jesus war nicht einer von diesen Aufrührern, die einen politischen Umsturz plante oder zum Ziel hatte. Pilatus erkennt aber auch, dass hier tatsächlich ein König vor ihm steht. Ein König einer Weltanschauung, die ihm fremd ist, die er nicht kennt. Daher hakte er nochmal nach. Also bist du tatsächlich ein König? Und Jesus bestätigt ihm, dass er es richtig erkannt hat. Du sagst es. Und erklärt seinen Auftrag in dieser Welt. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jesus erklärt hier Pilatus ganz klar seine Mission. Und dann geschieht das, was zuvor schon in der Vernehmung vor dem hohen Priester geschah. Der Angeklagte Jesus wird jetzt hier zum Richter, zu demjenigen, der die Frage stellt. Er konfrontiert Pilatus nämlich mit der Frage, also indirekt mit der Frage, auf welcher Seite denn er stehe? Auf der Seite der Lüge oder auf der Seite der Wahrheit? Ne? Denn Jesus sagt ja, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Da antworten Pilatus, hörst du auf meine Stimme? Oder stehst du auf der Seite der Lüge? Du, der du vor mir als Richter stehst und hier die Wahrheit herausfinden willst, stehst du auf der Seite der Wahrheit? Wie ist die Antwort, Pilatus? Pilatus antwortet mit einer Gegenfrage, die die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Was ist Wahrheit? Kennen wir diese Frage? Ich denke, wir haben diese Frage schon oft in uns auch getragen. Was ist Wahrheit? Alles, was wir sehen, alles, was wir lesen, alles, was wir hören, ist es Wahrheit? Pilatus kannte das. Sicher hat Pilatus das schon oft erlebt, dass eine angebliche Wahrheit als leere Versprechung oder Lüge sich entpuppte, dass Wahrheit in dieser Welt relativ ist. Aber entweder glaubte er nicht daran, dass es eine echte Wahrheit gibt, oder er wollte sie gar nicht hören. Denn wenn er bereit wäre, die Wahrheit zu hören, müsste er auch damit rechnen, dass alles Böse von ihm, alles Böse, das er getan hat, auch ans Licht gebracht wird. Er wartet jetzt diese Antwort von Jesus gar nicht ab, sondern er geht wieder hinaus zu den Juden. Also er stellt diese Frage, was ist Wahrheit? Und Jesus sagt ja, ich bin gekommen als Zeuge der Wahrheit. Hier hätte jetzt ein Gespräch beginnen können. Hier hätte er jetzt auf Jesu hören können, was ist die Wahrheit? Aber wir sehen, er bricht das Gespräch ab. Er geht wieder hinaus zu den Juden. Und somit entschied er sich, auf der Seite der Lüge zu bleiben. Außerbiblische Überlieferungen berichten, dass er später aufgrund seiner Grausamkeit abgesetzt wurde und danach sogar in die Verbannung kam, in der er Selbstmord beging. Was für ein trauriges Ende. Und was für eine Parallelität auch zu Judas. Dass diejenigen, die die Herrschaft Jesu ablehnen, in einem jämmerlichen Tod enden, der nicht endlich ist, sondern der ewig ist. Und ich möchte uns wieder einige Fragen stellen. Zu welcher Seite bekennst du dich? Stehst du auf der Seite der Wahrheit? Und hörst du oder gehorchst du der Stimme Jesu? Oder stehst du noch auf der Seite der Lüge, weil du nicht möchtest, dass das Böse aus deinem Leben ans Licht kommt? Wem schenkst du dein Vertrauen? Wem glaubst du bei der Suche nach Wahrheit? Auch als Christen sind wir versucht, der in Wahrheit verpackten Lüge, Glauben zu schenken. Die Welt verspricht uns echte Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden, wird sie uns aber nie geben können, weil aus Lüge niemals Wahrheit werden kann. Wem sprichst du die Kontrolle über das Weltgeschehen zu? Und ich denke, gerade hier werden wir uns immer wieder ertappen. Wenn wir um uns schauen und sehen, was so alles passiert, sehen wir, so wie Jesus hier, klar, dass Gottes Plan sich erfüllt. Und wir sehen diese völlige Ruhe, in der Jesus diesen ganzen Prozess durchläuft. Er behält die Übersicht. Warum? Weil er weiß, hier erfüllt sich Gottes Plan, der zum Besten für ihn ist und für diejenigen, die an ihn glauben. Und in dieser Gewissheit dürfen auch wir heute unserem König vertrauen, dass er alles im Griff hat, dass er die Kontrolle behält. Das Leben in der Wahrheit ist ein Leben in dem Reich Jesu. Und das ist wunderbar. Wir können jetzt schon, obwohl wir noch hier auf dieser Erde sind, Jesus ist noch nicht wiedergekommen und hat sagen das ganze Böse beseitigt, was auch noch kommen wird. Aber wir können jetzt schon in dem Reich Jesu leben, in dem Reich der Wahrheit. Es ist ein Leben in dieser Welt, aber nicht ein Leben aus dieser Welt. Es ist ein Leben, das wie das Leben Jesu das Ziel hat, Zeuge der Wahrheit zu sein. Das ist auch unser Auftrag. Die Welt soll durch unser Zeugnis, das wie ein Licht in die Dunkelheit scheint, von der Ungerechtigkeit überführt werden, von ihrer Sünde. Es ist ein Leben in einer Weltanschauung, die der Welt komplett entgegensteht. Da wir aber wie Jesus angefeindet werden, wenn wir zur Wahrheit stehen, damit können wir rechnen, brauchen wir die Kraft und Bewahrung unseres Vaters im Himmel. So wie Jesus sind auch alle, die sich zur Wahrheit bekennen, von Menschen umgeben, die einen Hass haben auf diejenigen, die auf Seite der Wahrheit stehen. Warum? Weil dieses Licht der Wahrheit ihr böses Tun aufdeckt. Und das will niemand, der in diesem Bösen leben möchte. Deshalb brauchen wir diese Kraft unseres Königs, unseres Herrn. Und ich möchte abschließen mit einem Abschnitt aus dem Gebet Jesu, aus Johannes 17. Denn wir werden darin sehen, wir können mit dieser Kraft Gottes, mit dieser Unterstützung rechnen. Denn Jesus, unser König, hat für uns gebetet, dass wir in dieser Welt auch bewahrt werden und als Zeugen der Wahrheit auftreten können. Johannes 17, die Verse 9 bis 21. Da betet Jesus: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist dein. Und was deines ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich möchte uns ermutigen, dass wir hier genau das, was Jesus betet, im Fokus haben. So wie Jesus Zeuge der Wahrheit war, dass wir in seine Fußstapfen treten und eben auch Zeuge der Wahrheit sind und in diesem Licht leben, in diesem Reich Jesu, in dieser echten Liebe, in diesem echten Frieden, in dieser echten Gerechtigkeit und in dieser tatsächlichen Wahrheit, bis Jesus wiederkommt. Möge er uns darin beistehen. Amen.